Wir haben gesamtgesellschaftliche Situationen, die wir uns angucken müssen, und wir dürfen uns von diesen Bildern nicht verleiten lassen. Das dieser Generation und auch den Nachkommen zu erklären, ist wirklich, wirklich schwierig, und man braucht Fingerspitzengefühl. Und ich kann hier auch noch mal sagen, es geht uns und es ging uns nie darum, die Leistung dieser Frauen nach 45 in irgendeiner Art und Weise nicht darzustellen oder ihnen etwas abzusprechen. Aber es muss eben darum gehen, tatsächlich historische Realität sich auch nochmal genau anzugucken und auch mit Bildern, die wir alle im Kopf haben, nochmal kritisch umzugehen.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Archiv der Deutschen Frauenbewegung, kurz ADDF, in Kassel. Mit Dr. Kerstin Wolf und Helge Dreyer spreche ich dabei in diesem Interview über die Entsorgung von durch den Luftkrieg entstandene Trümmer in Kassel während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Zentral ist dabei die Aufarbeitung und Trennung zwischen dem realen Einsatz von Frauen in dieser Arbeit und dem zeitgenössischen und späteren Blick auf diesen Arbeitseinsatz. Dass es sich hier um ein umfangreiches und auch hochkontroverses Thema handelt, zeigt nicht nur die vor etwa 10 Jahren aufgeflammte Diskussion um Leonie Trebers Buch Mythos Trümmerfrauen, sondern auch konkret die stadtinterne Debatte in Kassel um die Frage, ob, in welchem Rahmen und mit welchen Worten und Symbolen an die Entrümmerung der Stadt erinnert werden soll. Am 24. Juli 2024, also wenige Wochen nach der Veröffentlichung dieser Episode, wird dabei ein Buch als Resultat der jahrelangen Erforschung dieses komplexen Themas vorgestellt. Kerstin Wolf und Helge Dreyer geben uns in diesem Interview dabei schon mal einen ersten Einblick in ihr Forschungsprojekt und ihre Ergebnisse. In den Shownotes findet ihr neben Links zum ADDF und dem Projekt zur Erforschung der Entrümmerung Kassels auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Über konstruktives Feedback und interessierte Nachfragen zum Thema freue ich mich, am besten als Kommentar unter der Folge oder per E-Mail. Wenn euch mein Podcast besonders gut gefällt, sendet mir gerne eine einmalige Spende bei PayPal oder tragt euch bei Steady mit einem monatlichen Beitrag ab 3 Euro als Unterstützung ein. Kerstin Wolf war bereits einmal zu Gast, damals zur Geschlechtergeschichte der 1848er Revolution. Helge Dreyer ist hier zum ersten Mal dabei. Beide schildern zunächst, wie sie zur Beschäftigung mit dem Thema der Entrümmerung Kassels kamen, bevor wir inhaltlich einsteigen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem März 2024.
Mein Name ist Kerstin Wolf, ich bin Historikerin und ich arbeite seit 1999 jetzt schon im Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Und dieses Projekt zu den Trümmerfrauen ist politisch entstanden, interessanterweise. Also wir haben uns dieses Projekt nicht so wirklich ausgedacht. Es war eine Anfrage einer Partei im März 2020 in der Stadtverordnetenversammlung in Kassel. Diese Partei wollte, dass ein sogenanntes Trümmerfrauendenkmal hier bei uns in der Stadt aufgerichtet werden sollte. Und diese Anfrage ist jetzt nun nichts Kassel-Spezifisches. Diese Partei, die ich jetzt ehrlicherweise auch ganz bewusst nicht mit Namen nenne, macht es in anderen Städten oder hat das in anderen Städten auch schon gemacht. Jetzt also in Kassel im Jahr 2020. Und die Grünen, die damals das übernommen hatten, auf diese Anfrage zu antworten, haben sich an das Archiv der Deutschen Frauenbewegung gewandt und dann an mich und haben mich gefragt, was ich von dieser Anfrage halte, was man insgesamt von den Trümmerfrauen eigentlich weiß und was man von den Trümmerfrauen speziell in Kassel weiß. Ich habe mich dann in die Literatur eingelesen, habe dann eine Einschätzung abgegeben zu dieser Frage und musste aber ganz klar sagen, dass wir zu den Trümmerfrauen in Kassel nichts sagen können, weil sich da schlicht und ergreifend noch niemand drum gekümmert hatte. Und von dem her blieb das so ein bisschen offen, die Frage. Wir konnten diese Anfrage dieser Partei ist dann auch abgelehnt worden, aus sehr guten Gründen, auf die wir sicher auch noch zu sprechen kommen werden. Nach der Kommunalwahl ist dann tatsächlich es gelungen, dieses Thema nochmal aufzugreifen, und wir haben dann von der Stadt Kassel den Auftrag bekommen, ein Projekt zu den Trümmerfrauen, also zur Rolle der Frauen beim Trümmern in Kassel durchzuführen. Wir haben Geld bekommen für 2 Jahre und es war ganz toll, dass wir dann dieses Projekt machen konnten. Und da kommt dann jetzt auch meine Kollegin gleich ins Spiel, Helke, die dann nämlich das Projekt auch zusammen mit mir durchgeführt hat.
Ich bin Helke Dreyer, ich bin Historikerin und arbeite seit 2011 im Archiv der Deutschen Frauenbewegung, habe dort verschiedene historische Projekte bearbeitet, unter anderem zur Frauenfriedensbewegung nach 1945 oder auch zur hessischen Kommunalpolitikerin in der Weimarer Republik. Und so als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt bin ich auch als Bearbeiterin in dieses Projekt gekommen. Nachdem es dann bewilligt war, habe ich das 2 Jahre mit Kerstin durchgeführt, haben wir geforscht, Quellen gesichtet und dann am Ende die Publikation gemacht.
Die Diskussion zum Thema Trümmerfrauen, Kerstin, du hast es schon angedeutet, dreht sich um den Begriff des Mythos. Und das ist etwas, was vor 10 Jahren eine Historikerin namens Leonie Treber in den Diskurs groß mit eingebracht hat, die gezeigt hat, dass eben dieses Bild der trümmerentfernenden Frau nicht so ist, wie sie lange Zeit in der bundesrepublikanischen Geschichtsschreibung dargestellt wurde. Kannst du Mythos und Forschung kurz darstellen?
Das ist auch genau die Literatur, auf die ich mich damals bezogen habe und die auch für unsere Publikation eine wesentliche Rolle gespielt hat. Also Leonie Treber war die erste, die sich jetzt mal ganz genau angeguckt hat, wie Trümmerräumung vor Ort tatsächlich stattgefunden hat. Also die in die kommunalen Akten reingeguckt hat und geguckt hat, okay, wer räumt da eigentlich auf? Und sie konnte feststellen, dass diese Idee, die ja immer in den Köpfen war, und zwar nicht nur in den Köpfen, sondern auch in den Erzählungen der Generation, die ja die Trümmerfrauen auch gestellt haben, dass also diese Idee von, die Frauen haben nach 45, sobald der Krieg aus war, völlig selbstlos und ohne auf Bezahlung zu warten, irgendwie die Ärmel hochgekrempelt und haben mit ihren bloßen Händen, mit irgendwie einer Schippe und mit einem Eimer angefangen, Deutschland wieder aufzubauen, dass das tatsächlich eine Erzählung ist, die so nicht zu halten ist. Erstens, weil die Trümmer viel zu massiv waren, um sie tatsächlich mit den bloßen Händen irgendwie wegzuschaffen, aber auch, weil es überhaupt gar keinen freiwilligen Impuls gab, diese Arbeit anzugehen. Und was Leonie Treber auch sehr gut zeigen konnte, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen der sogenannten Westzone, also damals noch den 3 Zonen, also der amerikanischen, der britischen und der französischen, und der Ostzone, also da, wo dann die sowjetische Besatzungszone war. Zwischen diesen beiden Zonen gibt es große Unterschiede in Bezug auf die Trümmerräumung. Und das hat etwas mit einer Idee von Frauenemanzipation zu tun, die schon sehr viel älter ist und tatsächlich irgendwie so um die von der Zeit so um 1900 kommt. In der Westzone haben wir nach wie vor diese Idee, dass Frauen und Männer zwar gleichwertig sind, aber also sich aufeinander beziehen. Also, dass wir ein Geschlechtermodell haben, wo Männer und Frauen nach wie vor sehr unterschiedliche Rollen haben. Und da gehört es tatsächlich überhaupt nicht dazu, dass Frauen diese schwere Arbeit der Trümmerräumung machen. Sie konnte zeigen, dass darüber diskutiert wird. Also sollen Frauen tatsächlich bei der Trümmerräumung dabei sein? Und es in den meisten westdeutschen Städten, die sie untersucht hat, auch abgelehnt wurde, dass westdeutsche Frauen bei der Trümmerräumung dabei sind. Ganz anders in der sowjetischen Besatzungszone. Da haben wir das Bild der aktiven, an jeder Arbeit gleichberechtigt teilnehmenden Frau, die ganz selbstverständlich in alle Arbeitsprozesse integriert wird. Und da kann man tatsächlich sehen, dass es sogenannte Bauhilfsarbeiterinnen gibt, Frauen, die eben bei der Trümmerräumung helfen. Das ist ihr Beruf. Sie sind Bauhilfsarbeiterinnen oder Bauarbeiterinnen weiblichen Geschlechts dann. Und das ist eben genau der Unterschied. Also wir haben wirklich im Osten trümmernde Frauen, die das als Beruf machen. Das heißt, sie verdienen ihr Geld damit. Sie können damit irgendwie überleben. Und wir haben im Westen eine ganz andere Situation, nämlich die, dass das Frauen nicht tun sollen. An der Stelle stellt sich natürlich die Frage, wie um Himmels Willen ist es dann passiert, dass diese Erzählung von den freiwilligen, trümmerräumenden Frauen sich in unser aller Gedächtnis ja sozusagen schon eingespeist hat und das dann auch politisch ja von der Partei, von der ich schon erzählt habe, auch gebraucht wird. Und Leonie Treber kann an dieser Stelle sehr schön zeigen, dass es zwei Prozesse sind, die dann ab den 80er Jahren anfangen, sich zu verselbstständigen. Das ist auf der einen Seite die frühe Frauengeschichte, die anfängt, sich über die Rolle der Frauen in der Nachkriegszeit zu informieren, darüber zu forschen. Es entstehen aufgrund dieser Forschung dann populärwissenschaftliche Werke, die anfangen, alles über einen Kamm zu scheren. Also wenn in den frühen Forschungen noch ganz klar ist, dass es Unterschiede zwischen der West- und der Ostzone gab, schleift sich diese Differenz langsam aber sicher ab. Das hat vor allen Dingen auch damit etwas zu tun, dass ganz häufig Bilder aus Berlin genommen werden, auf denen trümmernde Frauen zu sehen sind, meistens aus Berlin-Ost, die dann bebildert als Abbildung genommen werden, auch für andere Städte. Also was weiß ich, da gibt es dann eine Arbeit über Aachen oder über Köln oder über Düsseldorf, aber die Bilder sind dann aus Berlin. Und von dem her verdichtet sich dann so dieses Bild, die trümmernden Frauen in den deutschen Städten. Das ist so die eine Erzählung, das ist so dieser eine Zweig. Und der andere Zweig ist dann eine Debatte um Rentenforderungen bzw. Rentenzeiten von Frauen, die angehoben werden sollen, weil sich zeigt, dass es in Deutschland ein großes Problem mit Altersarmut von Frauen gibt. Und die CDU versucht also mit der Anerkennung von Babyjahren diese Generationen aufzuwerten, diese Generationen von Frauen, machen allerdings genau einen Cut an der Stelle, wo die Frauen geboren wurden, die dann als sogenannte Trümmerfrauen eigentlich auch dann in den Genuss dieser Steigerung der Rente kommen sollten. Und damals gab es noch die Partei der Senioren und Seniorinnen, die Grauen Panther. Und Trude Unruh war dann diejenige, die das skandalisiert hat und gesagt hat, es ist mal wieder typisch, die Trümmerfrauen, die mit ihren Händen Deutschland aufgebaut haben, werden jetzt bei dieser Rentenanpassung nicht mitbedacht. Und so entwickelt sich dann ein politischer Diskurs um diese Trümmerfrauen und interessanterweise schwenkt die CDU dann auch tatsächlich ein und nimmt dann diese Trümmerfrauen dann auch mit. Und so entsteht dieses Bild der freiwillig trümmernden Frauen nach 1945 und ist tatsächlich auch inzwischen in unseren aller Köpfen so stark eingebrannt schon fast, dass es sehr, sehr schwer ist, dem zu widersprechen beziehungsweise diese Differenzierung aufzumachen. Weil es geht immer darum, ganz klar zu sagen, wir müssen sehr genau hingucken, wenn wir uns mit Trümmerräumung in Deutschland beschäftigen, von welcher Situation sprechen wir, in welcher Stadt sind wir, wie ist die Situation genau vor Ort. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren und das ist aber leider genau passiert. Und Leonie Treber konnte das sehr schön in ihrem Buch aufzeigen. Interessant finde ich ja auch, ich habe die Autorin mal kennengelernt, das hat sie mir selber auch erzählt, dass sie sehr starken Anfeindungen ausgesetzt war. Und auch wir haben gemerkt, bei den Interviews, die wir teilweise geführt haben, beziehungsweise bei Gesprächen, dass es manchmal sehr, sehr schwierig war, den Menschen zu verklickern, dass wir ihnen eben nicht ihre Rolle als Trümmerfrau jetzt wegnehmen wollen, sondern dass es darum geht, es nochmal stärker in einen Kontext zu stellen, in einen kommunalpolitischen Kontext. Das ist so ein bisschen der große Rahmen, um den wir uns dann geschlungen haben. Aber es war dann auch ganz klar, also wenn man sich mit Trümmerräumung beschäftigt, muss man ganz dezidiert in die städtischen Akten gucken und darf jetzt nicht sagen, okay, in Frankfurt war es so, dann wird es in Kassel wohl so ähnlich gewesen sein.
Diese Anfeindungen gegen Leonie Treber, die habe ich teilweise damals auch auf Twitter und so weiter gesehen und dann waren auch viele Leute, die halt gesagt haben, ja, aber meine Oma hat ja wirklich damals Trümmer weggeräumt. Wie geht man da mit diesen Erzählungen der eigenen Familiengeschichte um?
Das ist uns auch begegnet, also auch so diese Erinnerung, aber meine Mutter, aber meine Oma hat doch tatsächlich, und das ist ja auch so, also darauf kommen wir ja sicher auch nochmal zu sprechen. Natürlich haben diese Frauen sich auch mit Eimern und Schippe mit den Trümmern beschäftigt, aber wir müssen eben ganz genau gucken, in welchem Kontext war das. In Kassel, da werden wir jetzt ja noch drauf kommen, war das zum Beispiel im Rahmen eines sogenannten Ehrennotdienstes. Das heißt aber, wir haben gesamtgesellschaftliche Situationen, die wir uns angucken müssen und wir dürfen uns von diesen Bildern nicht verleiten lassen. Das dieser Generation und auch den Nachkommen zu erklären, ist wirklich, wirklich schwierig und man braucht Fingerspitzengefühl. Und ich kann hier auch nochmal sagen, es geht uns und es ging uns nie darum, die Leistung dieser Frauen nach 45 in irgendeiner Art und Weise nicht darzustellen oder ihnen etwas abzusprechen. Aber es muss eben darum gehen, tatsächlich historische Realität sich auch nochmal genau anzugucken und auch mit Bildern, die wir alle im Kopf haben, nochmal kritisch umzugehen. Also das ist nicht ganz einfach und ich denke, Leonie Treber hat ja genau auch das erlebt. Vor allen Dingen, weil, und da bin ich jetzt am Anfang irgendwie, ich hatte ja erzählt, dass eine gewisse Partei einen Antrag gestellt hat, ein Trümmerfrauendenkmal mal in Kassel aufzustellen, vor allen Dingen, weil die Trümmerfrauen nämlich inzwischen auch politisch instrumentalisiert werden, das heißt von rechtsgerichteten Parteien dazu genutzt werden, um einen Opferdiskurs zu verschieben, weil wir haben es nach 1945 ja mit einer sehr schwierigen Situation zu tun, mit diesem verlorenen Krieg, mit der großen Schuld, die Deutschland auf sich geladen hat durch die nationalsozialistischen Verbrechen, die nach 1945 ja auch immer deutlicher geworden sind und immer die Frage, wie geht eine Gesellschaft damit um. Und da können die Trümmerfrauen als, ich nenne das jetzt mal, Ikone eines Wiederaufbaus, eine angebliche hehre Ikone eines Wiederaufbaus, wunderbar instrumentalisiert werden dafür, dass man dann die Opfer auf der anderen Seite und diese Gräueltaten des Nationalsozialismus sozusagen so ein bisschen versteckt. Und man kann eben auch zeigen oder man versucht damit zu zeigen, dass es in Anführungsstrichen ja auch deutsche Opfer gegeben hat, beziehungsweise das muss man eigentlich noch mal klarer sagen, weil auch die ermordeten Juden und Jüdinnen waren ja Deutsche, dass es eben auch Opfer auf der Seite gegeben hat, der Menschen, die eigentlich als Täter anzusprechen sind. Also wir befinden uns in einem unglaublich diffizilen und sehr schwierigen Diskursfeld, wo man versuchen muss, sehr akribisch und sehr genau an einem einzelnen Beispiel zu arbeiten. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Buch zu der Trümmerräumung in Kassel da auch ein bisschen beitragen können, um zu zeigen, guckt's euch an, wie war es tatsächlich in Anführungsstrichen? Wir können nicht alle Fragen klären, aber wir können durchaus zeigen, dass wir es mit einer trümmerräumenden Gesellschaft zu tun haben, die vor diesen schwierigen Fragen steht und die sich auch selber fragt, wie sie eigentlich jetzt mit dieser ganzen Aufräumarbeit auch umgehen soll.
Du hast es angedeutet, diese Aufräumarbeit ist eine direkte Folge aus dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg, den Deutschland 1939 begonnen hat. Helke, wie ist die Ereignisgeschichte in diesem Fall? Wie kam es dazu, dass Kassel bombardiert wurde und sich Teile der Innenstadt in eine Trümmerlandschaft verwandelten?
Kassel war ein Ziel der Royal Air Force, weil Kassel ein Rüstungsstandort war. Und zwar ein zentraler Rüstungsstandort für das Dritte Reich. Es gab viele Rüstungsbetriebe in Kassel und waren in Kassel angesiedelt worden, weil man zu Beginn des Krieges davon ausging, dass Kassel außerhalb der Reichweite britischer Bomber lag und die Stadt deswegen nicht bombardiert werden könnte und die Betriebe daher sicher waren. Das hat sich aber als Irrtum herausgestellt. Die britische Luftwaffe begann ihren Luftkrieg gegen das Deutsche Reich im Mai 1940 und Kassel war eine der Städte, die besonders hart von diesen Bombardierungen getroffen wurden. In Kassel gab es damals, das will ich noch ergänzen, circa 21 Rüstungsbetriebe. von Kriegsbeginn bis zu dem schweren Angriff im Oktober 1943, der praktisch die Innenstadt komplett zerstörte, wurde insgesamt 218 Mal Fliegeralarm ausgelöst. Nicht jedes Mal wurde die Stadt bombardiert, oft flogen die Flugzeuge auch weiter. Der erste Angriff fand 1940 statt. Es gab dann mehrere kleinere Angriffe, an denen immer zwischen 8 und 14 Flugzeugen beteiligt waren. Und der erste Großangriff fand in der Nacht vom 8. auf den 9. September 1941 statt. Da warfen für ca. 60 Flugzeuge 6000 Brandbomben über der Stadt ab. Es wurden Verkehrs- und Versorgungsanlagen getroffen, öffentliche Gebäude, Wohn- und Geschäftshäuser. Besonders in Mitleidenschaft gezogen bei diesem Angriff war damals der Friedrichsplatz. Da brannte die Landesbibliothek und das Rote Palais aus. Dann war es verhältnismäßig ruhig bis dann zu dem Großangriff im Oktober 1943 nach britischen Dokumenten. Da kann man nachlesen, dass bei diesem Angriff mehr als 400.000 Bomben auf Kassel abgeworfen worden sind. Es kam zu zwei Großbränden in der Stadt, links und rechts der Fulda. Die Stadt wird ja durch die Fulda mehr oder weniger geteilt. Und der größte Brand entstand in der Altstadt. Das war eine alte Fachwerkstadt. Und die Häuser standen sehr, sehr eng und es war viel mit Holz gebaut worden. Und da kann man sich vorstellen, wie schnell das in Flammen aufging. Im Bericht des Kasseler Polizeipräsidenten ist zu lesen, dass ca. 10.000 Menschen ums Leben kamen, unter anderem auch deswegen, weil sie zu lange in den Schutzräumen ausharrten, weil sie dachten, sie seien da sicher und sind dann aber infolge der hohen Brandentwicklung an Sauerstoffmangel gestorben. Viele starben auch durch herabstürzende Mauern. Wir wissen heute, dass etwa 85% der Wohnungen und 65% der Industrieanlagen damals zerstört worden sind. Das sind etwa 80% der Kasseler Gebäude. Krankenhäuser, Altenheime, Schulen, Kindergärten waren entweder komplett zerstört oder so schwer beschädigt, dass sie dann nicht mehr genutzt werden konnten. Auch ausgefallen waren Strom-, Gas- und Wasserversorgung, kann man sich gut vorstellen. Der Bahnhof, beide Bahnhöfe, der Hauptbahnhof und auch der Bahnhof in Wilhelmshöhe waren nicht mehr zu benutzen. Die Schienen waren zerbombt. Und durch den Ausfall der Stromversorgung konnten auch keine Straßenbahnen mehr fahren und es war auch schwierig, in der Stadt mit dem Fahrzeug voranzukommen, weil eben alles voller Trümmer lag. Und die Altstadt, mit deren Modernisierung war wenige Jahre vorher begonnen worden, ist durch diesen Angriff praktisch komplett zerstört worden und ist auch der Stadtbezirk, der beim Wiederaufbau als letztes in Angriff genommen wurde, weil man die Altstadt ganz neu gestaltet hat. Nach diesem Angriff verließen viele Einwohner die Stadt und es lebten dann etwa noch 40.000 Menschen in dem zerstörten Kassel. Während des Krieges wurden die Trümmer mehr oder weniger nur provisorisch beseitigt. Es ging eigentlich nur darum, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. An Wiederaufbau oder Neuplanung dachte man nicht, weil ja alles, was man anfing neu zu bauen oder instand zu setzen, beim nächsten Angriff wieder zerstört werden konnte. Also ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass sozusagen die Aufgabe, vor der die Stadt dann stand, auch nach 45, als der Krieg vorbei war, ungeheuerlich war, was da von den Bürger und Bürgerinnen und der Stadtverwaltung auch geleistet werden musste. Aber nochmal kurz zur Trümmerräumung während des Krieges, bevor wir dann auf die Maßnahmen nach 45 eingingen. Also die Trümmer mussten ja nicht nur geräumt werden, weil sie sozusagen die Infrastruktur behinderten, sondern die Trümmer stellten auch eine enorme Gefahrenquelle dar. Also abgesehen davon, dass die Leichen geborgen werden mussten, bestand eine Seuchengefahr. In den Quellen ist im Laufe dieser Angriffe immer wieder von Ratten- und Fliegenplagen zu lesen, wo dann Maßnahmen ergriffen wurden, damit sich keine Krankheiten ausbreiteten, was sich aber nicht ganz verhindern ließ. Und natürlich ging auch Gefahr von diesen maroden Bausubstanzen aus, die jederzeit einstürzen konnten. Für die Trümmerbeseitigung sollten während des Krieges so wenig Arbeitskraft und Material wie möglich eingesetzt werden, denn es war, also Baumaterial war knapp während des Krieges schon, nach dem Krieg erst recht, und Arbeitskräfte waren auch knapp. Ursprünglich war daran gedacht, dass die Aufräumarbeiten und die Beseitigung der Bombenschäden vom Sicherheits- und Hilfsdienst, dem sogenannten SHD, und seinen Hilfsorganisationen durchgeführt werden sollten. Also dazu zählten unter anderem Polizei und Feuerwehr. Und unterstützt werden sollte der SHD bei seiner Arbeit durch die Hitlerjugend und vereinzelt auch durch NSDAP-Mitglieder. Und so hoffte man, die durch die Bombenangriffe entstehenden gröbsten Schäden beseitigen zu können. Es stellte sich allerdings mit der Intensivierung des Luftkrieges ziemlich schnell heraus, dass diese Personengruppen allein nicht ausreichten. Vor allem im Bauhandwerk, das für Instandsetzungsarbeiten zuständig war, waren die Arbeitskräfte knapp und so wurden zunehmend Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und auch KZ-Häftlinge bei der Beseitigung der Bombenschäden, dem Bergen der Leichen und dem Zusammentragen von Baumaterial, das noch zu verwenden war, eingesetzt. Kassel bildete bei diesem Einsatz von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen keine Ausnahme. Das war im ganzen Deutschen Reich damals so, in allen Städten. In Kassel war die größte Gruppe, waren die Fremdarbeiter, gefolgt von Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen. Die waren in Kasseler Rüstungsbetrieben beschäftigt und waren dafür zuständig, entweder die nach den Bombardements in den Rüstungsbetrieben auf den Geländen der Firmen entstandenen Bombenschäden zu beseitigen, wurden aber auch in der Stadt eingesetzt. Die Zwangsarbeiter kamen vorwiegend aus der Sowjetunion, aus Polen, Frankreich, Belgien, Italien und den Niederlanden. Gerade die italienischen Zwangsarbeiter scheinen in Kassel eine besondere Rolle gespielt zu haben. Wir haben ja 10 Interviews mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen geführt, abgesehen von den Quellen im Stadtarchiv, die wir durchgesehen haben. Und in den Interviews waren diese italienischen Kriegsgefangenen sehr präsent. Die müssen in der Kasseler Öffentlichkeit wahrnehmbar gewesen sein. Russische Kriegsgefangene wurden auch erwähnt, aber diese italienischen Kriegsgefangenen waren sehr präsent und erstaunlicherweise hatten die Interviewpartnerinnen an diese Kriegserfahrungen positive Erfahrungen. Also es wurde in der Regel mit einem Scherz oder mit einem Lächeln an sie erinnert. Das Durchschnittsalter der Zwangsarbeiter in Kassel und der lag zwischen 17 und 25 Jahren. Allerdings gegen Ende des Krieges wurden auch immer mehr Kinder und alte Menschen hinzugezogen. Es gibt Zahlen vom Rüstungskommando in Kassel über die Anzahl der in Kassel beschäftigten Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Danach waren das im November 1940 1500 Personen und im Mai 1944 etwas über 27.000 Personen. Ähnlich ist auch der Anstieg bei den Kriegsgefangenen. Im November waren dies knapp 700 Personen und im Mai 1944 dann über 6.000. Also da kann man sich eine Vorstellung machen von der Menge. Aber wie gesagt, die sind auch bei der Trümmerbeseitigung eingesetzt worden, aber nicht alle. Im Wesentlichen waren die in der Rüstungsindustrie beschäftigt. Wenn allerdings die Angriffe waren, wurden diese Fremdarbeiter, KZ-Häftlinge vor allen Dingen für die psychisch belastenden Aufgaben herangezogen bei der Trümmerbeseitigung, vor allen Dingen bei der Bergung der Leichen oder auch für die besonders gefährlichen Arbeit, wie zum Beispiel die Entschärfung von Blindgängern.
Kerstin, du hast eben angedeutet, dass die Trümmerbeseitigung nach dem Krieg ein Beruf, ein Job der Frauen war. Wie kam es jetzt nach den von Helke geschilderten Ereignissen nach 1945 dazu, dass in Kassel die Trümmer weggeräumt wurden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, wobei ich da gleich einschränkend sagen muss, es war im Osten ein Beruf für Frauen. Kassel lag zwar an der Zonengrenze, allerdings war es eine westdeutsche Stadt, also lag damals in der amerikanischen Besatzungszone. Und davon können wir jetzt nicht davon sprechen, dass es tatsächlich für Frauen ein Job war. Was Helke ja gerade gesagt hat, ist, denke ich, für die Nachkriegszeit auch nochmal von besonderer Bedeutung, weil deutlich geworden ist und auch uns sehr deutlich geworden ist bei unseren Recherchen, dass die Trümmerräumung immer von anderen, von anderen Menschen gemacht werden musste. Also was meine Kollegin ja erzählt hat, war Fremdarbeiter, KZ-Häftlinge waren diejenigen, die getrümmert haben, noch in der Zeit des Nationalsozialismus oder eben NS-Organisationen, die auch dafür zuständig waren. Das heißt, die normale, in Anführungsstrichen, die normale Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger von Kassel hatten mit der Trümmerräumung bis 1945 überhaupt nichts zu tun, sondern es waren dann entweder wurde es outgesourced, in Anführungsstrichen, eben zu Menschen, die das machen mussten, die dazu dienstverpflichtet wurden, die dazu gezwungen wurden, oder es waren eben Organisationen, also eine institutionelle Räumung, so würde ich das mal nennen. Und das muss man sich vor Augen halten, das muss man auch immer mitbedenken, wenn man sich jetzt die Situation nach 1945 anguckt, weil die Gruppen, die bisher getrümmert haben, waren schlicht und ergreifend weg. Es gab keine Zwangsarbeiter mehr, es gab keine KZ-Häftlinge mehr. Es gab jetzt niemand mehr, der von sich aus gesagt hat, okay, ich bin jetzt nun irgendwie derjenige, der jetzt hier irgendwie trümmert. Auch wenn tatsächlich die Stadt Kassel am Anfang versucht hat, auf diese Freiwilligkeit zu setzen. In Kassel haben wir den Punkt, dass wir mit Oberbürgermeister Seidel einen Protagonisten an der Spitze des Rathauses stehen haben, der die Kommunalpolitik schon sehr gut kennt. Er war nämlich in der Zeit der Weimarer Republik schon in die Stadtverwaltung eingetreten, war auch in der Zeit des Nationalsozialismus tätig und wird dann von den Amerikanern zum kommissarischen Oberbürgermeister gemacht. Er wird dann auch bei der ersten freien Wahl dann bestätigt. Er tritt dann zur SPD, ist also der erste SPD-Oberbürgermeister, und er nimmt Teile der Verwaltung mit. Auch belastete Menschen, vor allen Dingen den Stadtbaurat Heinecke, der in der Zeit des Nationalsozialismus nach Kassel gekommen ist und auch sehr große Aufbaupläne schon im Krieg für Kassel entwickelt hatte, weil er nämlich ganz gerne eine große Gauhauptstadt aus Kassel gemacht hätte. Diese beiden bleiben also im Amt, vor allen Dingen Heinecke bleibt im Amt, Seidel als SPD, jetzt dann SPD-Mitglied, macht dann den Oberbürgermeister oder ist Oberbürgermeister. Und die beiden stellen sich schon durchaus die Frage, vor allen Dingen Seidel, wie man es jetzt schaffen kann, diese zu fast 75% zerstörte Stadt aufzubauen. Also ich denke, uns ist auch nochmal sehr deutlich geworden, in was für einer Situation sich sowohl die Bürgerinnen und Bürger als aber auch die Stadtverwaltung befinden. Also in einer wirklich zu 75% zerstörten Stadt, sich zu überlegen, wie man jetzt diese Trümmer wegbekommt, wo die hingebracht werden sollen, was aus denen überhaupt gemacht werden soll. Wir haben sehr viel Presse auch gelesen aus der Zeit und es ist sehr interessant, dass ab ungefähr September, Oktober, als dann die Presse in Kassel auch wieder anfängt, ihre Berichte zu schreiben und überhaupt zugelassen wird und anfängt zu publizieren, ganz häufig Bericht in der Presse zu finden sind, die versuchen, durch so eine Art von Freiwilligkeit an die Bürgerinnen und Bürger von Kassel zu appellieren, doch bitte die Trümmer zu räumen. Das gelingt ehrlicherweise überhaupt gar nicht. Das merkt man daran, dass diese Appelle sich immer wieder wiederholen. In diesen gesamten Presse steht auch immer wieder, und die Akten, die wir uns angeschaut haben, bestätigen das auch, dass es immer wieder ein Problem ist, dass es viel zu wenig Bauarbeiter gibt. Material ist total knapp und die Stadt versucht zusammen mit dem Arbeitsamt jetzt Arbeitslose zu akquirieren, immer wieder durch Appelle, bitte diejenigen, die jetzt noch keine Arbeit haben, bitte melden Sie sich, weil wir brauchen dringend Bauarbeiter, die helfen bei der Trümmerbeseitigung. Da das überhaupt nicht funktioniert, greift Oberbürgermeister Seidel im Jahr 1946, und zwar Anfang, so im Februar, März, auf ein interessantes Instrument zurück, nämlich auf eine Notdienstverordnung aus dem Jahr 1938. Und in dieser Notdienstverordnung steht, dass man, wenn Not am Mann ist, die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt zu einer freiwilligen Mitarbeit zwangsverpflichten kann. Und genau das macht er nun also. Im März 1946 wird es dann im Magistrat debattiert. Der Magistrat stimmt dem auch zu und wird dann in der Zeitung publiziert. Erst tatsächlich mit so richtig dem Wortlaut der Notverordnung aus dem Jahr 1938. Es folgt dann aber auch ein größerer Bericht in der Zeitung, wo Oberbürgermeister Seidel nochmal sehr genau darlegt, warum er das jetzt macht. Also warum er sagt, dass es jetzt nicht mehr anders geht. Und er begründet es damit, dass einfach so viele Trümmer in der Stadt sind, dass eine professionelle Trümmerräumung überhaupt gar nicht zu Potte kommen kann, sondern dass es jetzt darum gehen muss, gemeinsam aufzuräumen, gemeinsam jetzt in dieser Stadt die Trümmer zu beseitigen. Er versucht also, und das ist, merkt man in allen Berichten auch immer wieder, vor allen Dingen eben in den Berichten in der Zeitung, er versucht so ein Gemeinschaftsgefühl in Kassel aufzubauen, wo er sagt, wir jetzt gemeinsam in dieser Stadt, die doch so schwer getroffen ist, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir das hinbekommen, und wenn alle mit anpacken, dann schaffen wir das. Interessant ist, dass Seidel, es liegt sein Tagebuch vor im Stadtarchiv, das konnten wir auch einsehen. Seidel dachte zuerst mal nur an die Männer von Kassel, aber in der Publikation der Verordnung und dann auch in den Berichten spricht er immer wieder davon, dass es alle sind. Das heißt, durch die Notdienstverordnung und durch diesen Ehrennotdienst werden in Kassel alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, dann mitzuhelfen. Das heißt, Männer und Frauen sollen also 6 Tage am Stück für 8 Stunden am Tag helfen, die Trümmer zu beseitigen. Es gibt Ausnahmen, logischerweise. Also bei den Frauen ist es klar, dass wenn Frauen schwanger sind, werden sie nicht herangezogen. Mütter von Kindern unter 10 Jahren werden nicht herangezogen. Interessanterweise wird da nie über Väter gesprochen. Und auch kranke Personen werden nicht herangezogen. Allerdings müssen die ein ärztliches Attest vorlegen. Auf jeden Fall steht es so in dieser Verordnung. Diese 6 zusammenhängenden Tage werden dann bald in Kassel als das sogenannte 6-Tage-Rennen bezeichnet, weil genau es immer darum geht, irgendwie diese 6 Tage dann irgendwie zu helfen. Und wie so üblich, das gibt es auch in anderen Städten, weil dieser Ehrennotdienst ist ehrlicherweise kein Spezifikum von Kassel, sondern es gibt es in anderen Städten auch. Und auch da sieht man, dass das natürlich der Oberbürgermeister mit gutem Beispiel vorangeht und in der ersten Woche mitschippt. Das macht Oberbürgermeister Seidel dann auch gleich. Also er schippt dann Ende März, Anfang April 46, als dieser Ehrennotdienst dann anfängt, schippt er also die erste Woche tatsächlich mit. Das wird dann von der Presse begleitet und soll eben zeigen, es gilt jetzt nicht mehr irgendeine Ausrede, wir warten nicht mehr auf andere, wir müssen jetzt unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen, und seht her, auch der Oberbürgermeister ist also derjenige, der hier irgendwie mitarbeitet. Frauen werden nicht geschont. Das können wir der Presse ganz eindeutig entnehmen, weil das ist natürlich immer so die Frage, okay, was man auf dem Papier steht, ist das eine, und was man dann irgendwie in der Realität macht, ist das andere. Aber es gibt einen sehr humoristischen Bericht einer Kasseler Schauspielerin, die zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen vom Schauspiel dann im Sommer 1946 zu ihrem 6-Tage-Rennen einberufen wird, und sie schreibt eben einen Bericht, und aus dem können wir entnehmen, dass also vor Ort dann diese Gruppen, die dann zusammengekommen sind, erstmal von sogenannten Gruppenführern in verschiedene Untergruppen aufgeteilt wurden. Dann wurde ihnen gesagt, was sie zu machen haben. Meistens ging es darum, Trümmerteile in Loren zu schippen, und diese Loren wurden dann an einem bestimmten Ort in Kassel abgekippt. Das heißt, irgendwie es ging darum, diese ganzen Grundstücke, die einfach nur noch aus Schutt bestanden, leer zu bekommen. Und diese Frau beschreibt nun also, dass sie anfängt dann also wirklich, und dass ihnen das auch niemand abnimmt, und dass sie als Frau genauso schippen muss wie die Männer eben auch. Sie beschreibt ihre blasenübersäten Hände, die sie am Abend hat, aber sie beschreibt auch, was für ein befriedigendes Gefühl das für sie war, nach 6 Tagen dann auch zu wissen, okay, ich habe meinen Ehrennotdienst jetzt abgeleistet und ich habe meinen Anteil dem Wiederaufbau von Kassel jetzt auch irgendwie mitgemacht. Allerdings ist dieser Ehrennotdienst, das kann man sich ja auch vorstellen, jetzt nicht bei allen Menschen sehr beliebt. Logischerweise, es gibt auch Einsprüche. Einen ganz besonderen Fall haben wir auch gefunden. Walter Levino beschwert sich. Und zwar geht er über das Referat für jüdische Angelegenheiten. Und er beschwert sich, dass die Opfer des Nationalsozialismus eben auch mitschippen müssen. Und das, sagt er, sei ja nun nicht wirklich im Sinne des Erfinders. Jetzt hätte man schon im Nationalsozialismus so viel leiden müssen und jetzt sollte man dann auch noch die Trümmer dieses Systems mit wegschippen. Das würde er nicht wirklich einsehen. Dieses Referat für jüdische Angelegenheiten schreibt daraufhin dann auch an den Oberbürgermeister und bittet darum, die Opfergruppen dann rauszulassen. Diese Angelegenheit wird auch vom Großhessischen Staatsministerium dann nochmal aufgegriffen, die sich ebenfalls an Seidel wenden und darauf hinweisen, dass es nicht wirklich sehr sinnvoll ist, dass diese Gruppen jetzt mitschippen müssen. Das Ganze wird im Magistrat dann auch tatsächlich debattiert und es ist ziemlich interessant, dass Seidel immer wieder versucht, darauf hinzuwirken, dass es um eine Gemeinschaftsaufgabe geht. Also er möchte wirklich versuchen, dass niemand aus diesem Dienst ausschert. Er möchte versuchen, dass es so ein großes Gemeinschaftsgefühl irgendwie gibt. Weil er hat Angst, wenn er eine Gruppe rausnimmt, dass dann andere Gruppen auch gleich irgendwie folgen. Interessant finde ich, dass die anderen SPD-Mitglieder im Magistrat ihm da durchaus beipflichten und sagen, auch die SPD und sie als Mitglieder der SPD wären ja auch eine der Opfergruppen im Nationalsozialismus gewesen und sie würden jetzt ja nun auch mitschippen. Das Ganze findet nicht wirklich einen Abschluss, interessanterweise, sondern es wird vertagt, soll auf der nächsten Sitzung dann nochmal besprochen werden, aber auf der nächsten Sitzung wird es nicht wieder aufgenommen. Das heißt, es geht so ein bisschen unter, es wird nicht wirklich eine Entscheidung getroffen, aber wir konnten in Listen, die wir gefunden haben, wo die Menschen, die zum Schipp-Einsatz jetzt nun abgeordnet wurden, haben wir Listen gefunden und auf eine dieser Listen haben wir die Bemerkung hinten an dem Namen einer Frau Jüdin. Und diese Jüdin wurde dann also nicht aufgefordert zu schippen. Von dem her sind wir dann davon ausgegangen, dass dann stillschweigend bestimmte Opfergruppen und Jüdinnen und Juden gehörten eindeutig dazu, ganz definitiv nicht zu diesem Schipp-Einsatz dann aufgefordert wurden. Aber es wurde eben überhaupt nicht darüber gesprochen. Die Versuche gingen vorzugsweise dahin, Arbeitslose zu akquirieren. Es erwies sich allerdings als nicht ganz einfach. In den Akten finden wir auch Berichte über sogenannte arbeitsscheue Personen, durchaus manchmal sehr heftig im Ton, muss man auch tatsächlich sagen. Das wird alles in diesen Listen festgehalten. Und wir haben es tatsächlich geschafft und ich denke, das ist auch wirklich mal was ganz Besonderes, weil wir haben nämlich Listen gefunden, jetzt zwischen September und November 1946, wo wir Namen auch tatsächlich haben. Und wir konnten dann für diesen Zeitraum mal Männer und Frauen auszählen. Und das heißt, wir konnten zeigen, dass zwischen September und November 9000 Personen zu ihrem Sechstagerennen aufgefordert wurden. Das waren ungefähr 53% Männer und 47% Frauen, was wir eigentlich sehr erstaunlich fanden, dass die Männerquote so hoch war. Man darf dabei allerdings nicht übersehen, dass Männer ja 15 Jahre länger sozusagen schippen mussten, weil ja Männer bis zu ihrem 65. Lebensjahr herangezogen werden konnten und Frauen nur bis zu ihrem 50. Wenn man sich überlegt, dass es 9000 Personen, also zwischen September und November waren, dann haben wir so ein bisschen gerechnet, dass es dann sehr wahrscheinlich sich immer, also wenn man das hochrechnet, dann 36 Personen zwischen April und November dann zur Trümmerräumung angefordert worden wären. Das sind dann ungefähr, wenn wir davon mal ausgehen, dass in Kassel zu dieser Zeitpunkt nicht mehr so wahnsinnig viele Menschen leben, wäre das in einem Jahr ungefähr 25% der Bevölkerung gewesen. Also es ist wirklich ein Dienst, der viele Menschen auch betrifft. Man kann sehen, und das ist auch irgendwie ganz logisch, dass nicht alle kommen. sondern es sind ungefähr 50%, die kommen. Also 50% kommen nicht, 50% kommen, so ungefähr. Wobei auch teilweise die Gründe aufgeführt werden, also zum Beispiel auch sowas wie weggezogen, aber auch körperlich nicht in der Lage, legt Attest vor, bei Frauen dann Schwangerschaft oder Betreuung von kleinen Kindern. Aber es ist wirklich interessant, dass wir zeigen können, dass roundabout 50% der Bevölkerung diesen Ehrennotdienst annehmen, dass sie auch kommen und dass es eigentlich fast genauso viel Männer wie Frauen sind. Das heißt, wir haben es mit einer Trümmergesellschaft zu tun und nicht so sehr überhaupt nicht mit Trümmerfrauen, sondern mehr mit einer Trümmergesellschaft, die aus 50-50 Männern und Frauen dann auch irgendwie bestand. Dieser Ehrennotdienst ist in Kassel wirklich etwas Besonderes, weil er eben Frauen mitnimmt. Es gibt andere Städte, Nürnberg zum Beispiel oder auch Frankfurt, wo Frauen dezidiert ausgeschlossen werden. Das ist in Kassel eben nicht der Fall. Aber wir können jetzt auch überhaupt nicht zeigen oder sehen, dass das nochmal sehr stark debattiert wurde. Nur am Anfang. Also da sagt Seidel dann nochmal in diesem schon angesprochenen Zeitungsbericht, er wäre eigentlich auch kein Freund von Frauenarbeit, vor allen Dingen, wenn es um schwere körperliche Arbeit geht. Aber in dieser Notsituation plädiert er eben an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, gemeinsam eben aufzubauen, mitzuhelfen, dass die Trümmer beseitigt werden. Was uns noch aufgefallen ist bei den Listen, war eine kleine Besonderheit, die uns etwas zum Schmunzeln gebracht hat. Diese Trümmerräumung findet immer in bestimmten Bezirken statt und es gibt ein Bezirk Polizeipräsidium und in diesem Bezirk trümmern fast 100% der Menschen, die angeschrieben haben. In diesem Bezirk kommen fast immer alle Menschen, die angeschrieben wurden, auch tatsächlich zum Trümmern. Das ist wirklich singulär, das gibt es in keinem anderen Bezirk. Das ist irgendwie sehr lustig. Wir haben uns das irgendwie so erklärt, dass anscheinend die Polizei nach 1945 doch noch ein sehr hohes Ansehen irgendwie hatte und sich niemand getraut hat, im Bezirk Polizeipräsidium nicht zum Trümmern zu kommen.
Ganz zentral bei der Trümmerräumung war, dass nicht nur die Trümmer von den Gehwegen und so beseitigt wurden, sondern dass das Trümmergut, was überall rumlag, dazu genutzt wurde, die Bombentrichter zuzuschütten. Da machen wir uns heute kaum noch eine Vorstellung und das hat, also ging mir auch so zu Beginn des Projektes, dass ich das als Problem gar nicht, dass das gar nicht in meinem Bewusstsein war, aber in den Interviews wurde thematisiert, dass diese Bombentrichter eine Gefahr waren, weil die tief waren, sich da Regenwasser sammelte und vor allen Dingen, wenn da Kinder reinrutschten, die ertrinken konnten. Und also eine Interviewpartnerin hatte auch ganz merkwürdige Gefühle, sie hat gesagt, sie hört, wenn sie an diesen Bombentrichtern vorbeigeht, hört sie die Stimmen der Verstorbenen. Also diese Bombentrichter, das wird in den Interviews sehr deutlich, es wird nicht deutlich in den Akten, in den Verwaltungsakten, aber diese Bombentrichter waren eine Gefahrenquelle und irgendwie auch sehr präsent bei der Bevölkerung. Und bei der Beschreibung der Arbeiten, die geleistet wurden bei diesen Arbeitseinsätzen, ist halt eben auch immer wieder zu lesen, dass das Material, was geschippt wurde, zwar auch über die Loren, auch zum Beispiel in die Trümmerverwertungsanlage geschickt wurde, aber auch oft dazu genutzt wurde, die Bombentrichter zuzuschütten. Das ist das eine. Und die andere Ergänzung, die ich noch machen möchte, ist, es ist ja deutlich geworden, dass das nicht freiwillig war. Also man kann in den Akten sehen, dass das ein enormer Verwaltungsakt war. Die Bürger und Bürgerinnen wurden schriftlich aufgefordert, ihren Ehrennotdienst zu leisten. Es wurde ihnen mitgeteilt, wann sie ihn zu leisten hatten, wo sie sich zu melden hatten, von wann bis wann sie eingesetzt wurden. Ein Interviewpartner sagte mir auch, dass der ging damals noch zur Schule, dass ihnen gesagt wurde, sie müssten diesen Dienst ableisten, sonst würden sie ihr Abschlusszeugnis nicht bekommen. Und auch mit den Betrieben. Die Betriebe mussten ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen für die Trümmerbeseitigung freistellen. Und es wurde genau geregelt, in welcher Form der Lohn weitergezahlt wurde, wer den Lohn zahlte, welche Entschädigungen die Betriebe bekamen. Und zur Erfassung der Arbeitslosen hat man zum Beispiel bei der Ausgabe der Lebensmittelkarte Personen hingestellt, die namentlich die dort Erscheinenden erfassten und mit dem Arbeitslosenregister des Arbeitsamtes abglichen. Und wenn da Personen waren, die nicht in Arbeit waren oder die nicht erfasst waren, die wurden dann eben auch erfasst und zur Trümmerbeseitigung eingesetzt. Und die Ausgabe der Lebensmittelkarte oder Lebensmittelkarte wurde da durchaus auch als Druckmittel eingesetzt. Also es war weit davon entfernt, irgendeine freiwillige Arbeit zu sein. Nun muss man aber auf der anderen Seite auch sagen, das wird in den Quellen auch deutlich, dass die Menschen sehr geschwächt waren und oft körperlich aufgrund der schlechten Ernährungslage überhaupt nicht in der Lage waren, diese körperlich teilweise doch sehr anstrengende Arbeit zu leisten. Das wird in den Berichten der Arbeitseinsatzleiter oft auch deutlich, wo nicht nur darauf hingewiesen wird, dass jemand einen Attest hatte, sondern dass darauf hingewiesen wird, dass Personen nach Hause geschickt wurden, weil sie einfach zu krank oder zu schwach waren. Man versuchte, das ein bisschen aufzufangen, dadurch, dass man Essen ausgab. Es gab eine Suppenküche, die Küche von der Firma Henschel, hat Gulaschkanonen und so bereitgestellt. Ob das durchgehend der Fall war, lässt sich nicht genau sagen und auch nicht, ob das an allen Einsatzorten der Fall war. Wir wissen, dass am Friedrichsplatz ein Zelt stand, wo eine Versorgung über eine Suppenküche stattfand. Wie das in den einzelnen Stadtbezirken war, wenn sozusagen Anwohner aufgefordert wurden, in der unmittelbaren Nähe ihres Wohnortes Trümmer zu beseitigen, ob es dann auch eine Mahlzeit gab, wissen wir nicht. Die Interviewpartner und Partnerinnen konnten sich an Verpflegung nicht erinnern. Die sprachen davon, dass sie ihr Brot mitbrachten. Aber, also das wollte ich nur sagen, dass es einerseits ein enormer Verwaltungsakt war, dass es andererseits keine freiwillige Leistung war, aber nicht in dem Sinne, machen wir nicht, wollen wir nicht, auch. Aber dass es eben auch eine wirklich gesundheitlich angegriffene Bevölkerung war, die da bei diesen doch körperlich schweren Arbeiten helfen sollte.
Wir haben auch noch ein anderes Instrument der Trümmerräumung gefunden, nämlich Wochenendeinsätze, die wohl sehr stark auch auf Freiwilligkeit basierten. Und bei diesen Wochenendeinsätzen, wo wir zum Beispiel überhaupt nicht wissen, ob auch da Frauen mit dabei waren, weil in den Akten immer nur von Mann gesprochen wird, was aber durchaus als Sammelbegriff verstanden werden kann. Bei diesen Wochenendeinsätzen sieht man sehr gut, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, an diesen teilzunehmen, dann nochmal etwas niedriger war. Und das hat eben auch etwas damit zu tun, was meine Kollegin gerade schon angesprochen hat. Es hat etwas damit zu tun mit dem schlechten Gesundheitszustand. Es hat teilweise aber auch etwas damit zu tun, dass Material nicht vorhanden ist. Also Unternehmer werden gebeten oder aufgefordert, dann zum Beispiel am Wochenende ein Traktor zur Verfügung zu stellen oder anderes Gerät, was teilweise dann aber auch nicht kommt oder was kaputt ist, was nicht eingesetzt werden kann und der ganze Arbeitseinsatz dann nicht stattfinden kann. Es ist wirklich sehr erstaunlich und das hat uns auch nochmal irgendwie bei der Sichtung der Akten doch nochmal sehr ins Nachdenken gebracht, was für ein hoher Verwaltungsaufwand von der Stadt betrieben wurde, um diese Trümmerräumung so gut wie möglich zu organisieren. Das klappte in Kassel anscheinend ziemlich gut. Das war nicht in allen Städten so. In Nürnberg zum Beispiel wurde der Einsatz der Bevölkerung nach ein paar Wochen abgebrochen, weil die Organisation überhaupt nicht funktionierte. Weil man muss natürlich eines nochmal ganz genau und auch nochmal sehr dezidiert sagen. Es muss immer darum gehen, sinnvolle Arbeit zu leisten. Also es kann nicht sein, dass eine Gruppe etwas macht, die dann von einer anderen Gruppe dann wieder zunichte gebracht wird, sondern es muss ein Hand-in-Hand-Arbeiten sein mit den Menschen, die eben eine Woche da dann arbeiten. Das ist nicht ganz einfach gewesen, aber scheint, wie gesagt, in Kassel einigermaßen relativ gut funktioniert zu haben, musste aber auch, weil, wie gesagt, Kassel gehörte mit zu den am schwersten betroffenen Städten auch in Deutschland. Und ich glaube, es war einfach allen klar, dass hier jetzt auch was passieren muss. Kassel war übrigens dann auch noch relativ spät. Also in anderen Städten hat man bereits 45 mit der Trümmerräumung begonnen. Das hatte man in Kassel nicht gemacht, sondern hat bis 46 gewartet. Und in den Akten ist durchaus auch zu lesen, dass das wohl eine sehr gute Entscheidung war, weil man von den Fehlern anderer Städte durchaus auch gelernt hat.
Waren diese Trümmer denn nur Schutt zum Befüllen der Bombentrichter oder hatte man da auch Rohstoffe, Wertstoffe, die man für den Wiederaufbau verwenden konnte?
Ja, das ist ganz wichtig. Also diese Trümmer waren enorm wertvoll, weil es ja so gut wie kein Baumaterial gab. Und auf diesen Trümmergrundstücken fand sich ja neben noch wieder zu verwertenden Backsteinen, fand sich ja auch Stahl, Altstahl und Rohre und Metall. Metall war besonders wertvoll. Diese Trümmer waren ein großer Schatz für diese Mangelgesellschaft. Und auch die Backsteine, die ziemlich zerstört waren und erstmal so simpel nicht für den Wiederaufbau verwendet werden konnten, wurden in die Trümmerverwertungsanlage geschickt, die in der Schillerstraße aufgebaut worden war. Und daraus wurden dann eben sogenannte Hohlblöcke für den Wiederaufbau gefertigt. Weil die Trümmer so wertvoll waren, gab es über den Besitz an diesen Trümmern auch Streitigkeiten. Also es lief nicht immer alles so, wie die Kasseler Stadtverwaltung das gerne hätte, denn man kann sich gut vorstellen, dass Menschen, also dass es war unstreitig, dass Trümmer, die auf städtischen Grundstücken lagen, der Stadt gehörten. Aber was war mit den Trümmern, die auf Privatgrundstücken lagen? Wem gehörten die? Konnte der Eigentümer oder die Eigentümerin die einfach verwenden, um ihr Haus wieder aufzubauen? Durfte sie die verkaufen und den Erlös für sich nehmen oder gehörten die Trümmer beziehungsweise der Erlös aus verkauften Trümmern denjenigen, die die Trümmer beseitigten, das heißt abholten und zur Trümmerverwertungsanlage brachten? Das wäre in dem Fall die Stadt gewesen. Darüber gab es Streitigkeiten und der Grund hierfür war nicht zuletzt, dass die juristische Grundlage für die Trümmerbeseitigung bis 1949 in einer Grauzone stattfand. Also die Gesetze aus der Zeit des Nationalsozialismus waren zum Teil noch in Kraft. Das waren einmal das Reichsleistungsgesetz und das zum anderen das Kriegssachschädengesetz. Das war, nur um die Namen zu nennen, waren die beiden Gesetze, die als Grundlage für zum Beispiel Entschädigungen bei der Enteignung oder bei der Beschlagnahme durch die Stadt von Trümmern eine Rolle spielten. Man versuchte, einen einheitlichen gesetzlichen Rahmen mit der Einführung des Trümmerbeseitigungsgesetzes zu schaffen. Allerdings zog sich die Verabschiedung dieses Gesetzes bis 1949 hin, sodass die Trümmerräumung bis dahin eben in diesem grauen juristischen Bereich stattfand. Und hinzu kam eben, dass dann das Reichsleistungsgesetz, ich sag's jetzt nur mal, durch das Leistungspflichtgesetz 1947 abgelöst wurde, was nochmal zunehmend juristische Unklarheit schaffte. Das kann man sehr schön sehen. Man kann sich vorstellen, es kam zu Klagen. Und man kann das zum Beispiel sehen am Beispiel der Königin Elena Klinik. Das ist die heutige Habichtswaldklinik. Diese Klinik war von der Stadt beschlagnahmt worden und zu einer Kinderklinik umfunktioniert worden, weil sie nach Vorstellung der Stadt sich dafür besonders gut eignete weil sie bestimmte bauliche Voraussetzungen hatte. Und die Klage der Elena-Klinik, dieses Prozedere lässt sich in den Akten des Magistrats nachlesen. Die Klinik klagte gegen diese Beschlagnahme und mit der Maßgabe, dass die Beschlagnahme aufgrund des Reichsleistungsgesetzes stattgefunden habe, dieses Gesetz aber nicht mehr gültig sei, jetzt das Leistungspflichtgesetz gültig sei und daher die Beschlagnahme unrechtmäßig sei. Daraufhin erließ die Stadt einen neuen Beschlagnahmeverschluss nach dem neuen Leistungspflichtgesetz. Dann schien das erstmal erledigt. Es war eine Weile nicht mehr im Magistrat Thema, bis der Bruder des Eigentümers der Klinik aus den USA, aus Los Angeles angereist kam und ein Schreiben von General Clay hatte, der ihn sozusagen darin unterstützte, den Anspruch an dieser Klinik und die Herausgabe durch die Stadt geltend zu machen. Am Ende hat man sich verglichen und die frei werdenden Räume mussten von der Stadt instand gesetzt werden. sodass die Klinik ihren Betrieb wieder aufgenommen werden konnte. Die Gerichtskosten wurden zur Hälfte getragen, zur Hälfte von der Stadt und zur Hälfte von der Klinik. Und das andere Beispiel, wo es zu einer Klage kam, das nur also wirklich eins von vielen Beispielen ist, wogegen die Beschlagnahme von Trümmern durch die Stadt geklagt wurde, war, ist das Beispiel der Schmidtschen Heißdampf GmbH. Die klagte 1947 gegen zwei Verfügungen der Stadt, in denen die Stadt festgelegt hatte, dass die Trümmer auf dem Gelände der Firma von der Stadt beschlagnahmt wurden. Und zwar nach dem Leistungspflichtgesetz. Die Schmidtsche Heißdampf GmbH, kann man sich vorstellen, widersprach dieser Auffassung und sagte, dass die Trümmer ihr gehören und es wäre ja Unsinn, sich jetzt irgendwo Baumaterial zu beschaffen, wenn sie doch auf ihrem eigenen Grundstück die Trümmer liegen hat und sie zum Wiederaufbau verwenden kann. Auch das wurde im Magistrat diskutiert. Die Klage ging zum Verwaltungsgericht in Kassel. Und es wurde dann lang und breit, es ging dann auch noch um die Frage, was waren das für Trümmer? Waren das feste Trümmer? Waren das lose Trümmer? All das war in den Gesetzen geregelt worden, ob die Trümmer lose auf dem Grundstück lagen, ob die noch mit dem Gebäude verbunden waren. All das spielte eine Rolle. Man kann nur sagen, deutsche Bürokratie. Und am Ende kam es auch hier zu einem Vergleich. Und zwar durfte die Schmidtsche Heißdampf die Trümmer nicht verwenden, sie konnte sozusagen, das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen, sie konnte sich damit nicht durchsetzen. Also das heißt, es gab eine wirklich breite Diskussion darüber und viele Streitfälle darüber, über die Frage, wem gehören die Trümmer, wer zahlt für ihre Beseitigung, wer darf sie verkaufen und wer darf sie wiederverwenden.
Wie lange dauerte es denn, bis die Trümmer nicht mehr das Stadtbild Kassels prägten?
Also ich bin 1965 nach Kassel gezogen und wir wohnten damals in der Gräfestraße und uns gegenüber war noch ein zerstörtes Gebäude. Da, wo heute der Spielplatz Ecke, Gräfestraße Ecke, Tischbeinstraße ist, heute steht da ein neues Gebäude. Damals war da ein Spielplatz und es war so ein großes mehrstöckiges Gebäude, wo man jemandes von Bildern kennt, die eine Hälfte eingestürzt war und da ein Trümmergrundstück war. Also ich kann mich erinnern, dass ich während meiner Schulzeit, das war Mitte der 60er Jahre noch, während der Grundschulzeit noch Trümmer in Kassel gesehen habe. Wann tatsächlich die letzten Trümmer beseitigt wurden, ich weiß es nicht. Kerstin, weißt du's?
Nee, das könnte ich jetzt tatsächlich auch nicht sagen, aber deutlich ist, dass der Krieg oder die Kriegszerstörung in Kassel einfach lange noch eine Rolle gespielt hat. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass die Drahtbrücke, bevor sie saniert wurde, immer noch Löcher aufgewiesen hat, die vom großen Bombenangriff 1943 stammten. Also Kassel ist einfach als stark zerstörte Stadt immer von diesem Krieg geprägt worden. Und ist es bis heute. Der Wiederaufbau von Kassel fand ja verkehrsgerecht statt, damals in den 50er Jahren. Vielleicht eine gute Idee, heute bei der Massen-PKWisierung, die wir hier ja in den deutschen Städten haben, jetzt nicht gerade so richtig toll, weil einfach es viel zu viel Verkehr gibt. Aber ich glaube, man kann sagen, dass so eine erste Etappe 1955 dann auch geschafft war. 1955 fand in Kassel die erste Bundesgartenschau statt, also nicht die erste in der BRD, sondern die erste in Kassel. Die Bundesgartenschau 1955, gleichzeitig übrigens als Begleitprogramm für die Bundesgartenschau ja auch die erste Documenta. Inzwischen ist die Documenta ja zu dem Wahrzeichen auch von Kassel geworden. Und 1955 mit dieser Bundesgartenschau ist, das sagen eigentlich auch ganz viele, das sagt der Oberbürgermeister zu dieser damaligen Zeit, das sagen auch Presseberichte, dass man mit 1955 so einen Stand erreicht hat, wo man sagen kann, ja, Kassel ist jetzt enttrümmert. Kassel hat seinen Wiederaufbau, also 10 Jahre nach dem Krieg, ganz gut hinbekommen. Interessant ist, dass diese gesamten Trümmer, Helke hatte das vorhin ja erzählt, also die Trümmer wurden teilweise ja in Loren gepackt und sind dann abgekippt worden in die Große Aue. Das ist ein Park, eine Parkanlage in Kassel. Und dieser Hang, dieser Trümmerhang, wurde 1955 im Rahmen der Bundesgartenschau dann zu einer Ausstellungsfläche umgebaut, zum sogenannten Rosenhang. Heute sind da keine Rosen mehr zu sehen, aber diesen Hang gibt es nach wie vor. Und dieser Hang besteht also aus Trümmerschutt, der dann baulich verdichtet wurde. Es wurde terrassiert und er wurde bepflanzt. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Symbol, dass 1955 diese Trümmer in der Innenstadt dann erstmal weg waren und eine neue Phase der Geschichte von Kassel dann auch angefangen hat. Damals wurde der Rosenhang auch immer sehr gelobt, also als ein sehr schöner Ort für die Bundesgartenschau. Und ich glaube, man kann tatsächlich sagen, dass 1955 so ein Einschnitt war, 10 Jahre nach dem Krieg, 12 Jahre nach diesem großen Bombenangriff, auch wenn es ganz klar ist, dass auch heute noch an diesen großen Bombenangriff von 1943 in der Stadt immer noch erinnert wird. Also ist diese Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und dieser Bombenangriff von 1943 ist nach wie vor in der Kasseler Bevölkerung und in der Kasseler Stadtgeschichte nach wie vor sehr präsent. Wie gesagt, 1955 ein erster Zwischenstopp sozusagen oder ist mein erster Abschluss der eigentlichen Trümmerräumung mit dem Rosenhang, also die Trümmer, die dann sozusagen zur Grundlage einer Bundesgartenschau geworden sind. Eigentlich ein ganz schönes Bild aus den Trümmern, wo dann wieder das Leben und dann die grüne Natur dann auch wieder erwacht.
Die über eine Stunde Gespräch haben uns gezeigt, das Thema Mythos Trümmerfrauen in Kassel ist ein umfangreiches. Ihr habt euer Forschungsprojekt. Was fällt denn da noch hinten raus, außer dieser Podcast-Folge hier?
Also, was da hinten bei rauskommt, ist auf jeden Fall eine Publikation, die jetzt auch schon beim Verlag liegt und wir hoffen, dass wir sie Mitte des Jahres vorlegen können. Uns wäre auch sehr wichtig, dass wir dann mit der Stadtgesellschaft darüber ins Gespräch kommen, weil, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, dieses Buch, dieses Projekt ist entstanden aus einer Anfrage der Stadt. Also die Stadtgesellschaft hat durchaus dann auch ein Recht und sie soll auch erfahren, was wir alles rausgefunden haben. Das heißt, wir planen eine Buchvorstellung zusammen mit dem derzeitigen Oberbürgermeister. Da sind die Pläne noch nicht so ganz weit fortgeschritten, aber ich würde mich sehr freuen, wenn man genau mit der Stadtgesellschaft da auch ins Gespräch kommt. Wir werden auch für das Jahrbuch für hessische Landesgeschichte einen Aufsatz noch verfassen, wo wir die wichtigsten Ergebnisse auch nochmal in die Wissenschaft einspeisen. Naja, und dann hoffen wir tatsächlich, dass für Kassel dieser Teil der Geschichte besser jetzt nochmal auch ins Gedächtnis der Menschen kommt, weil ich fand's eigentlich von Anfang an schon immer sehr erstaunlich, dass über die Aufbaugeschichte, also wie ist Kassel nach 45 und auf welchen Grundlagen, auf welchen stadtplanerischen Grundlagen ist Kassel aufgebaut worden, darüber gibt es breite Forschung bis heute, darüber wird auch nach wie vor sehr hitzig teilweise auch diskutiert, aber die Frage, wer denn tatsächlich diese Trümmer aufgeräumt hat, die ist eben nach wie vor nicht gestellt worden und von dem her hoffe ich, dass wir da diesen kleinen Baustein jetzt auch in die allgemeine Debatte dann einspeisen können.
Natürlich ist für Historiker, Historikerinnen auch immer spannend zu wissen, wo man solche Sachen erfahren, nachlesen kann. Ihr arbeitet in einem Archiv, also wo sind eure Quellen? Wo konntet ihr diese Erkenntnisse, die ihr erwähnt habt, herbekommen?
Ja, ich habe ja schon die Interviews erwähnt, die wir mit den Zeitzeuginnen geführt haben. Die waren, ich würde es mal so nennen, für den emotionalen Aspekt der Trümmerbeseitigung sehr bereichernd. Es waren sehr anrührende Interviews mit diesen sehr alten Damen und Herren. Ein Großteil der Quellen, die wir gefunden haben, liegt im Stadtarchiv in Kassel. Das sind zum einen die Akten der Stadt, die Protokolle der Stadtverwaltung und des Magistrats. Das sind aber auch die Akten des Amtes für Wiederaufbau, die wirklich einen Schatz für unsere Arbeit dargestellt haben. Wir haben über deren Existenz erstmal gar nichts gewusst, weil die wer sich mit Archivbetrieben auskennt, nicht alles, was in Archiven lagert, kann online recherchiert werden. Und diese Akten sind noch nicht verzeichnet. Die liegen sozusagen in den Katakomben des Kasseler Stadtarchivs. Aber die Archivare und Archivarinnen kennen natürlich ihre Bestände. Und durch die Archivarinnen und Archivare des Kasseler Stadtarchivs sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass diese unverzeichneten Akten des Amtes für Wiederaufbau in den Tiefen des Kasseler Stadtarchivs schlummern. Und die waren wirklich ein Quell der Information. Da haben wir auch diese Listen gefunden über die Arbeitseinsätze und konnten die Auszählungen vornehmen, wie viel, dass wir so einen groben Einblick für einen gewissen Zeitraum bekamen, wie viel Frauen und Männer bei der Trümmerräumung geholfen haben. Das waren so die zentralen Akten. Und dann haben wir uns natürlich noch auf Zeitungsausschnitte aus der Zeit, Zeitungsartikel aus der Zeit gestützt. Das war so der zentrale Korpus.
Wobei man da wirklich sagen kann, was uns sehr deutlich geworden ist, wir haben an der Oberfläche gekratzt. Also es können noch sehr viele andere interessante Forschungsarbeiten mit diesen Quellen gemacht werden. Es ist ein Thema, was nicht ausgeforscht ist, für Kassel auf gar keinen Fall. Und man kann an dieser Stelle nur einen Appell loswerden, sagen, wenn sich jemand dafür interessiert, da gibt es noch viel zu entdecken und es macht tatsächlich auch Freude und es ist interessant, sich mit dieser Zeit nochmal zu beschäftigen. Also da kann noch viel gemacht werden.
Wo du gerade sagst, da gibt es noch viel zu entdecken. Wisst ihr von anderen Städten, in denen ähnliche regional- und lokalgeschichtliche Projekte stattfinden wie eure, wo auch der von Leonie Trieber losgetretenen Frage nach dem Mythos Trümmerfrauen in eurer Art und Weise auch nachgegangen wird?
Also ich weiß tatsächlich von nichts. Mir scheint, dass es so ein bisschen so ist, dass es mal eine große Welle gab von Arbeiten, die sich mit nach 1945 und der Aufbauarbeit beschäftigt haben. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und jetzt wäre eben die Frage, ob die Geschichten, die Leonie Treber losgetreten hat, eben indem sie dezidiert nochmal den Geschlechteraspekt bei der Trümmerräumung fokussiert hat, ob das jetzt nochmal anderswo aufgegriffen werden könnte. Ich fände es toll. Es wäre auch sehr schön, wenn wir da uns auch nochmal mit anderen verständigen könnten, aber mir persönlich ist tatsächlich nichts bekannt.
Nein, mir ist während meiner Arbeit daran, an dem Projekt auch nichts begegnet, dass irgendwo noch so eine Lokalstudie stattfinden würde. Was natürlich nicht heißt, dass es das nicht gibt, aber nein, ich habe auch nichts wahrgenommen dazu.
Aber wenn es sie nicht gibt, ist es doch bestimmt so, dass wenn in Kassel so viele spannende Dinge rauskommen, das woanders doch genauso sein müsste.
Ja, da kann man von ausgehen. Vor allen Dingen, wie unterschiedlich es organisiert war. Also man sieht halt in Hessen schon, dass es in Frankfurt gab es den Ehrennotdienst ja nicht, dass es in den hessischen Städten, die so stark von Zerstörung betroffen war, schon ganz unterschiedlich organisiert war, eben aufgrund dieser wackeligen oder unklaren juristischen Situation. Und es wird in anderen Ländern noch ganz anders gewesen sein, anders organisiert worden sein.